die New Work Wine Time mit Ronny Grimm und Björn Steinecke. Deine New Work Experts in einem Podcast.
Herzlich willkommen zur New Work Wine Time Folge 32. Heute mal wieder in einem trockenen Modus. Wir haben uns dazu entschlossen, morgens um 10.38 Uhr uns noch keine Flasche Wein zu gönnen. Und außerdem sind wir immer noch Alkoholabstinenz momentan. Also wir versuchen es zumindest. Und ich bin am Wochenende auch gut drumherum gekommen. Obwohl wir uns irgendwie getroffen haben, haben wir es mit Kaffee und Wasser ausgehalten. Ronny, wie sieht's bei dir aus?
Vorbildlich, Björn. Erstmal hallo an alle Zuhörenden. Ja, bei mir sieht es genauso aus, auch frei von Alkohol um 10.38 Uhr, glaube ich, ist das auch okay, so mitten in der Woche. Ja, und auch am Wochenende war ich alkoholfrei unterwegs, also versuche mich auch dran zu halten, mal gucken, wie mir das gelingt. Heute hat nämlich mein Papa Geburtstag, mal sehen, ob's da auch was wird. Ich bemühe mich auf jeden Fall.
Cool. Und heute sind wir in einer anderen Konstellation da. Wir haben nämlich noch jemanden mit im Call und eine Gästin, und zwar Merle Sandersfeld-Kelm. Hallo Merle.
Hallo. Guten Morgen.
Sehr Hi. Gut. Schön, dich hier zu haben. Und ja, wieso sind wir heute zu dritt? Wieso bist du dabei? Wir sind, also erstmal kennen wir uns ja aus geschäftlichen Beziehungen. Ihr seid ja für uns quasi auch tätig und wir sind Kunde bei euch, aber durch Social Media sind wir darauf aufmerksam geworden, dass dich auch noch vieles außerhalb der Sandersfeld Sicherheitstechnik interessiert. Und ja, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen. Wir anmoderieren können wir dich ja schon mal ganz prominent als Geschäftsführerin Sandersfeld Sicherheitstechnik GmbH, Jurymitglied Landkreis Leer, familienfreundlicher Arbeitgeber, Vorstandsmitglied IHK Wirtschaftsjuniorin und ehrenamtliche Richterin. Nebenbei bist du auch noch Mutter, also Respekt.
Ja.
Ja.
Ja, also ja, erstmal vielen Dank. Ich habe auch noch kein Alkohol heute getrunken. Es ist 10.40 Uhr. Ich habe Kaffee mit Chunk hier vor mir stehen. Und ja, also so viel erstmal dazu. Ja, also erstmal danke für die Einladung. Ja, ich bin Merle Sandersfeld-Kelm, ich bin 36 schon, wie ich immer wieder erschreckend jetzt feststelle, dass ich auch älter werde. Und du hast ja jetzt so ein bisschen angesprochen, was ich alles gemacht habe. Und also erstmal vornehmlich genau, ich bin Mama von zwei Kindern, ich habe zwei Söhne. Die sind 3 und 6, die halten mich gut auf Trab. Und mein großes Thema ist es, das natürlich mit meiner Geschäftsführungsrolle zu verbinden. Ne? Also verheiratet, die Ehe ist natürlich auch noch da und wir haben 160, 170 Mitarbeiter mittlerweile. Und das sage ich auch ganz ehrlich, das ist echt immer wieder eine neue Herausforderung, wenn man viel arbeitet, aber auch gleichzeitig noch kleine Kinder hat. Und naja, dann ein großes Team auch mit anführen muss. Aber ich sage auch, ich habe super Säulen hier im Unternehmen. Es ist ja nicht so, dass man jeden Tag irgendwelche Anweisungen geben muss, sondern man hat sich ja über die Jahre ein System etabliert, was gut funktioniert, wo ich mich auch manchmal rausziehen kann. Bin auch nicht allein in der Geschäftsleitung, habe noch einen tollen Geschäftspartner. Ja, und die Ehrenämter, da bin ich auch nach und nach so reingerutscht. Ich mache auch nur das, was mir Spaß macht. Das heißt, ich würde jetzt nicht irgendein Ehrenamt machen, was mich nicht toucht, sondern ich muss immer das fühlen, dass ich da auch wirklich Lust drauf habe und dann kann ich auch was reingeben an Energie und ansonsten würde ich es auch nicht machen und lehne das dann auch konsequent ab. Also ja, irgendwie hat sich das alles so entwickelt, würde ich mal sagen.
Cool. Mhm. Und ehrenamtliche Richterin, was kann man sich denn darunter dann vorstellen? Erzähl mal.
Das kam, meine Schwerpunkte hier im Unternehmen sind ja Human Resource Management, also komme ja aus dem International Business und HR und Marketing gehört ein Stück für mich zusammen, dass man halt innerhalb einer Firma sich gut um sein Personal kümmert, auch nach innen wirbt, sodass der Mitarbeiter im besten Fall so zufrieden ist, dass das auch nach außen gespiegelt wird. Also das heißt Personalwesen, Personaladministratives, klar, auf der einen Seite mache ich das auch. Aber das Thema HR ist ja viel größer. Und irgendwie über diesen Dreh bin ich mal mit dem Arbeitgeberverband in Kontakt gekommen, habe viel mit denen zusammengearbeitet und wurde dann als Ehrenamtsrichterin vorgeschlagen durch die Berufserfahrung fürs Arbeitsgericht in Emden. Und das ist ein paar Jahre her und dann wurde ich eingeladen auf so einen Workshop und da waren auf einmal sehr, sehr viele Richter in Personalverantwortung. Das hat echt Spaß gemacht und seitdem werde ich halt immer öfter ins Gericht eingeladen und sitze dann neben dem Amtsrichter oder Amtsrichterin, also gibt es auch sowohl als auch, und dann gibt es immer einen Ehrenamtsrichter von, also RIN, ne? also von der Gewerkschaftsseite und eben vom Arbeitgeberverband. Also ich vertrete Firmen und die andere Seite vertritt die Mitarbeiter, wobei ich auch immer sagen muss, ich bin super neutral. Das heißt, ich gucke mir wirklich die Fälle an. Wir hören ja auch die Zeugenaussagen und das ist manchmal fehlt echt ein bisschen Popcorn. Das ist immer interessant, die Fälle. Man lernt auch immer dazu. Und Recht ist nicht immer Gerechtigkeit. Manchmal fragt man sich auch, wieso. Aber es ist halt, die Rechtsgrundlage ist nun mal ja da. Und die Meinung, die eigene Meinung sei dann da hinten angestellt. Aber auf jeden Fall ist es immer sehr spannend und ja, man wird immer cleverer dadurch, auch fürs eigene Unternehmen und ja, so ist das, ne?
Spannend. Und das heißt, du musst dich dann auch in so eine Robe schmeißen und so, oder ist das ganz seriös und normal?
Nee, das macht Amtsrichter oder Amtsrichterin, die haben eine Robe und die ziehen sich die auch wirklich kurz vorher an. Und ich finde das so spannend, wenn man merkt richtig aus dem normalen Mensch, wenn der die Robe anlegt, entsteht was. Das ist wirklich auch, ich bin ja auch für Mode immer sehr begeisterungsfähig und dann merkt man durch diese Robe, verändert sich die Haltung und der Gesichtsausdruck und dann weiß man so, jetzt geht's los. Nee, und wir sind einfach Business Casual, ne? Also wir sitzen einfach daneben als neutrale Instanzen und das ist wirklich, kann man sich vorstellen, der Gerichtssaal, da sind dann rechts und links die Parteien sitzen sich gegenüber mit den Anwälten und dann da vorne ist abgetrennter Bereich und da sitzen dann die drei Richter sozusagen und ja.
Cool. Ja, ich glaube, diese Robe ist dann sozusagen wie ein Hut wechseln im Projektmanagement, ne? Also wenn du mehrere Rollen hast, dass du dann einfach deine Rolle einnimmst, ne?
Und, ja, de Bodo, genau. Ja. Six Thinking Hats, kenne ich auch. Es ist wirklich so, es ist mit Mode bei Frauen auch so, bei Männern ja auch. Alles drückt etwas aus, ne? Und man stülpt sich eine Einstellung in dem Moment über, die man dann noch authentischer ausleben kann, würde ich mal sagen. Also so ist es auch bei mir. Ich weiß genau, wenn ich die und die Rolle jetzt einnehme, wenn ich zum Beispiel in die Mutterrolle zurückgehe, würde ich nie mit High Heels auf den Spielplatz gehen, sondern dann bin ich entspannt, dann habe ich meine Turnschuhe an, dann habe ich meinen Hoodie an und dann bin ich da auch authentisch. Aber das passt dann, also wisst ihr, was ich meine, ne? Also es ist, doch, Mode drückt es mit aus und gibt einem dieses Gefühl dann auch in dem Moment. Und im Gerichtssaal ist das auch so. Genau.
Cool. Ja. Du hast gerade einen spannenden Teil gesagt, um vielleicht mal in unser Thema einzusteigen. Du bist ja aus dem Bereich HR, also das heißt nicht jetzt irgendwie IT oder Tech, sondern wirklich Bereich, wo es um die Menschen geht. Und glaubst du, dass HR in Zukunft auch ein wichtiger Treiber ist für das ganze Thema moderne Zusammenarbeit?
Ja, ich komme aus dem Thema HR, aber ich habe damals auch das Thema Prozessmanagement schwerpunktmäßig gehabt, habe später meinen Master in Oldenburg in Innovationsmanagement noch gemacht und da ging es auch hauptsächlich um die Themen, wie kann ich mich als Unternehmen innovativ aufstellen, auf welchen Ebenen, wie muss eine Zusammenarbeit eigentlich aussehen und da habe ich das Thema HR immer wieder mit integriert, aber ganz wichtig ist das Thema Kommunikation. Also ob digital oder ob face-to-face, wie kommunizieren wir miteinander, ob das beim Projekt, bei einer Projekteinführung ist, da ist Kommunikation ganz, ganz wichtig, oder ob es bei Meetings ist, wie bereitet man die vor, wie bereitet man die nach, wie spricht man miteinander, oder ob es das Thema Feedbackgespräche ist, wie gibt man Mitarbeiter vernünftiges Feedback. Also ich glaube, HR-Kommunikation ist ganz wichtig und ein ganz wichtiger Treiber, wenn man gute Leute finden und binden möchte. Also das ist das A und O, meiner Meinung nach.
Cool, mega. Wir hatten gerade gesagt, wir haben so den Weg zueinander gefunden hier im Podcast durch einen Post von dir, der uns momentan auch, und da kann Ronny gleich auch nochmal was zu sagen, mit Abholen aller Mitarbeitenden, App-Fähigkeit, also Intranet-Kleber war sozusagen deine Headline. Und aufgeteilt in erster Fail, aufstehen und weitermachen. Und Endresultat war dann, mittlerweile ist daraus wesentlich mehr gewachsen und wir können ohne gar nicht mehr arbeiten und kommunizieren. Und vielleicht, was ich wichtig finde, diese App-Geschichte. Also wenn du einmal über den Fail, also auch mal, was eben halt dann vielleicht schiefgelaufen ist im Vorfeld und diese App-Geschichte, also was wichtig ist, dass es vermutlich auf allen Devices irgendwie auch zur Verfügung steht. Bei 160 Mitarbeitenden hat man ja eben vermutlich aus allen Bereichen irgendwie Leute dabei. Das ist das, was uns auch gerade im Daily Business beschäftigt. Ne? Wie holen wir in diesem New Work-Kontext alle ab und binden auch alle ein und gerade in der Kommunikation?
Boah, das ist ein Riesenthema. Also ich glaube, es fing damals damit an, dass ich mir gewünscht habe, das schwarze Brett zu ersetzen. Also wir hatten unten ein schwarzes Brett und die Techniker sind jeden Tag an dem Brett vorbeigelaufen. Jeder hat da irgendwas dran gepinnt. Und gleichzeitig, also zu diesem schwarzen Brett, wenn man mal so durch die Büroräume gelaufen ist, hat man überall Zettel gesehen, die klebten dann am Monitor, am Tisch, Papiere, Blaupapiere. Das ist das zweite Thema. Ich komme gleich darauf dazu, das zu verbinden. Das dritte Thema war, nach Meetings erstmal die, also es ging hunderttausende Mails hin und her zu verschiedensten Themen. Wenn du das so schnell noch nicht gecheckt hast am Tag und du hast noch 50 offene Mails, die sind ja teilweise auch, ihr wisst ja, wenn man Mail schreibt, in dem Betreff. Nicht immer, da steht da manchmal re und du findest die Mail nicht wieder, weil die nicht ticket- oder themenbasiert irgendwo abgespeichert ist, sondern einfach in dem Kontext, also am Tag, da wird keine 60, 100 Mails irgendwo, nach einer Woche weiß kein Mensch mehr, wo habe ich denn diese Mail gelassen. Das heißt, das war das dritte Thema und mir sind so viele Themen aufgefallen, wo ich damals dachte, boah, das muss doch besser gehen. Genau, und das vierte Thema war ein Wiki. Und zwar, dass das Know-how im Unternehmen weitergegeben wird und zwar nicht nur direkt und in dem Zuge, dass man zum Beispiel zeigt, wie funktioniert die Technik oder das ist klar, ne? Sondern auch im Sinne von, wie kann man von dem Wissen vielleicht lernen, das mal nachlesen, wie kann man den Inhalt von Schulungen weitergeben, wie kann man ein FAQ für interne Themen im Unternehmen erstellen und das, dann haben wir uns einzelne Lösungen nach und nach angeschaut und das war auch ein Problem. Wir hatten zu viele einzelne Insellösungen und so bin ich da aber rangegangen damals am Anfang und habe gesagt, okay, vielleicht brauchen wir mal irgendwie sowas mit SharePoint, vielleicht brauchen wir was, mit WordPress sind wir angefangen. Und haben gesagt, wir möchten jetzt mal Intranet machen. Aber ich wusste eigentlich auch noch gar nicht genau, ich habe mich dann erstmal schlau gemacht, was ist überhaupt, was für eine Art von Intranet gibt es überhaupt am Markt und habe aber nicht darauf geachtet, dass das irgendwie vielleicht auch Sinn macht, dass das, damals war auch noch nicht die Zeit so, aber dass es appfähig ist, weil ich dachte mir im ersten Moment, nee, jeder geht einfach an einem Monitor vorbei im Betrieb. Also so wie das schwarze Brett, nur in digital. Jeder hat es am Rechner und dann gibt es einen großen Monitor und so. So, und so sind wir angefangen. Allerdings, das Projektteam habe ich damals zusammengestellt. Da, ja, man macht seine Erfahrung, wer in so ein Projektteam passt und wer nicht. Vor allen Dingen habe ich daraus auch als Learning mitgenommen, weil der erste Versuch ist nach einer Zeit gescheitert, weil ich einmal festgestellt habe, das Projektteam so in dem Fall matchte nicht so gut. Ich habe nämlich nur aus einer Abteilung, statt das ein bisschen übergreifender zu machen, aus verschiedenen Blickwinkeln ein Projekt zu betrachten. Das zweite Thema war, dass nicht klar definiert wurde vorher, wo die Reise hingehen soll. Wir haben uns immer wieder zusammengesetzt und haben geguckt, was ist möglich, wie können wir es machen, aber die Recherche, die Vorbereitung ist genauso wichtig, wie machen andere das, was wollen wir eigentlich genau erreichen, welches Problem soll gelöst werden dadurch und ja, das ist natürlich auch so das A und O vom Projektmanagement, dass man genau weiß und die Meilensteine festlegt bis dahin. Das heißt, ein Projektziel kann ja verschiedene Teilziele haben und das war damals auch zu groß gedacht schon von Anfang an und das habe ich auch als Learning damals mitgenommen. Teilziele und gucken, in dem Moment zurückgucken, fühlt sich das richtig an, sind wir auf einem guten Weg oder Abbruch? Ne? Und nicht gleich die höchste Leiter dir angucken, sondern irgendwo immer so. Genau, und so ging es dann los und dann irgendwann habe ich das Projekt dann, nachdem ich gemerkt habe, es kam auch nicht an und die Techniker oder überhaupt ein Teil war nicht abgeholt, wir hatten noch keine Workshops geplant, dass man denen das irgendwie richtig beibringt, sondern ich habe dann einfach irgendwie gesagt, das ist jetzt so, guck da mal drauf und aber ich hatte auch kein Medium, alle zu erreichen, bis auf dann Mails und die gingen wieder unter und naja, aber im Sinne, da war es dann so, dass wir dann irgendwann bin ich das Thema neu angegangen. Ich hatte mein Master Innovationsmanagement gemacht. Da gab es ein Modul,
Aber hatten bei
Was?
euch alle
Ja.
Mails? Also hatten alle 160 oder
Nee,
150 Mitarbeitenden?
zu dem
Also genau.
Zeitpunkt auch noch nicht. Nee,
Okay.
weil wir haben ja eine Leitstelle beispielsweise, die haben zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, also dazu gehört ja zum Beispiel so eine 365-Geschichte, dass du auch vor allen Dingen, jeder hat eine vernünftige Firmen-E-Mail-Adresse, die auch sicher in der Cloud ist. Das sind auch so Themen, IT-Security. Wenn man so ein digitales Thema angeht, musst du ja auch immer solche Themen mit beachten, dass der Rahmen auch stimmen muss, ne? Jeder muss eine Firmen-Handy haben, der das irgendwie auch erreichen soll per App. Und das muss dann irgendwie auch safe sein. Das kann nicht jeder auf sein Privathandy haben. Das sind ja alles diese Rahmenbedingungen, die man auch bedenken muss. Genau. Und jeder muss, wenn er einen eigenen Avatar haben will, auch eine eigene Firmen-E-Mail-Adresse haben, einen Zwei-Faktor-Account. Ja, und dann nach und nach, so kamen wir da drauf, habe ich die Ziele neu beschrieben, mir ein anderes Projektteam aus mehreren Köpfen zusammengestellt und da haben wir uns Hilfe reingeholt durch einen externen IT-Security-Berater und der ist da mit uns das Thema nochmal richtig von Anfang an angegangen und hat uns ganz andere Fragen gestellt, die ich mir selbst so hätte gar nicht stellen können. Und das war dann ein Prozess. Also man kann sagen, der Prozess, das war ein Projekt am Anfang. Es ist zu einem feststehenden Prozess geworden und mittlerweile kann ich sagen, es waren auch Meilensteine. Haben wir erstmal, wir haben ein Projekttool, ich weiß nicht, also Teams für uns eingeführt beispielsweise, aber vorher auch Jira ausprobiert und Confluence. Also wir haben verschiedene Sachen ausprobiert, aber ich wollte halt ein System, was alles verbindet. Jeder hat sein Avatar, Projektmanagement, jeder kann in Projekten teilhaben, ein Wiki ist integriert, man kann darüber von Telefonlisten, Geburtstage, man hat aber auch die Möglichkeit, neue Mitarbeiter darüber vorzustellen. Das ist ja wie ein Live-Feed im eigenen Unternehmen.
Ja.
Und wenn man ein Live-Feed hat, ist es auch wichtig, dass jeder diesen Live-Feed mitbekommt, aber dass es auch Regeln gibt, ne? Nicht jeder kann einfach irgendwas reinposten, sondern es gibt verschiedene Autoritäten, es gibt verschiedene Gruppen, Rollen, Modelle. Man muss da auch erstmal die Regeln kennenlernen, dass nicht jeder Post kommentiert wird mit irgendeinem Giphy, ne? Sondern dass man sagt, okay, wenn jetzt zum Beispiel jemand hat Geburtstag, das teilen wir mit, dann auf einmal kamen dann 1000 Emojis darunter und irgendwann haben wir gesagt, nee, nee, stopp, stopp. Wenn, das könnt ihr liken oder so, aber ihr könnt die Person selbst anschreiben. Sonst haben wir hier gleich 500 Kommentare darunter und jeder kriegt diesen Kommentar. Also man muss da auch nach und nach
Ja,
Regeln
okay, cool.
feststellen, die man
Ja.
einführt, so ein Regelkatalog, how to use im Internet.
Ja.
Und daraus ist dann, wie gesagt, also Intranet ist eine Ebene, Wiki ist da die andere Ebene und wie ich auch gerade gesagt habe, diese ganzen Mails, die nicht themenbasiert hin und her gehen, das haben wir jetzt im Planner, dass wir Projekte halt themenbasiert in Tickets speichern und jeder hat seine Aufgaben, die man wiederfinden kann in dem Projekt. Das, was sonst per E-Mail hin und her ging. Jeder hat den Status quo, wird benachrichtigt per Push. Genau. Also ganz,
Und
ganz
die,
viel, das ist
ja
ganz
mega,
groß.
ja, ich bin ja begeistert. Also ich finde das richtig cool, weil das ist ja auch das, was wir versuchen, immer Unternehmen da draußen nahezulegen. Also auch die Entscheidung, ich meine, wenn du 160 Leute lizenzierst, egal mit welchem Tool, ja, also ob es jetzt Microsoft 365 ist, ob es jetzt Jira oder irgendwas anderes ist, es kostet ja alles
Genau.
auch einen Haufen Geld.
Ist
Aber
so.
ich merke, da in deinen Worten ist nie irgendwie, dass du bereust, das getan zu haben.
Nein,
Also das,
nein.
weil es kostet ja am Anfang erstmal, ich sag mal, keine Ahnung, wenn du vorher sagst, so, keine Ahnung, meistens ist es so, die Verwaltung und die sind alle lizenziert, aber eben halt so auch Servicetechniker oder ein Leitstand wird dann oft so mit einem geteilten Arbeitsplatz irgendwie gehandhabt oder sowas. Also, dass wirklich alle eine Lizenz haben, um an der Unternehmenskommunikation teilhaben zu können, das ist, glaube ich, heutzutage wichtig, weil du kannst nicht mehr irgendwelche Unternehmensinformationen in die Gehaltsabrechnung, oh Gott, hoffentlich ist die nicht mehr per
Nein,
Post, ne? Also,
um
genau, also
Gottes
das ist,
Willen.
genau, okay. Da
Nee, und vor
möchten
allen Dingen,
wir
du
auch
machst
gerne
darüber auch
motivieren, ne? Ja.
Abstimmung darüber. Du musst ja jedem eine Stimme geben auch. Also, oder vor allen Dingen, jeder muss ja informiert werden über zum Beispiel, wenn jetzt Sachen anstehen, wie, also ob das jetzt ein Penetrationstest ist, der kommt, oder ob es ein Fototermin ist, der kommt, oder ob es, also wir nutzen das ja auch als Informationsquelle. Wir haben pro Abteilung Leute, die was posten können, die die Rollen bekommen haben, und das muss ja jeder mitbekommen. Und wenn man zum Beispiel auch abstimmt über Themen, wir lassen zum Beispiel jedes Jahr abstimmen über unsere Weihnachtsspende von der eigenen Belegschaft, wo das hingehen soll und solche Sachen, da muss man das schon auch ernst nehmen. Also man kann nicht sagen, man möchte ein Intranet einführen, und jeder soll irgendwo eine Stimme haben und dann gleichzeitig das wieder einreglementieren und sagen, aber zu fünft, ihr könnt da reinkommen. Also das geht ja nicht. Nee, nein, nein, nein. Und das hat auch mit dem Projektmanagement was zu tun. Also das, die müssen ja auch alle ihren eigenen Avatar so oder so haben, um damit ihnen Aufgaben zugewiesen werden können. Das ist eine Grundsatzentscheidung, ob du das Geld einmal auf den Tisch legen möchtest, um die Kommunikation und die Transparenz im Unternehmen zu verbessern. Und mir war es das auf jeden Fall wert. Und ich habe da auch eine Analyse damals gemacht. Aber es hat unsere ganze Art der Zusammenarbeit komplett verändert. Wir haben auch, jeder hat 2, 3 Monitore bekommen, damit das wirklich besser funktioniert. Und wir haben Sprint-Meetings eingeführt. Also das heißt, es hat nicht nur einfach mal eben ein bisschen Geld investiert und wir haben jetzt irgendwie ein Intranet, sondern es ist wirklich die ganze Art der Zusammenarbeit und flexibles, mobiles Arbeiten. Es hat sich alles dadurch verändert und das war es mir wert. Ich würde es auch immer wieder tun, um da auf deine Frage zurückzukommen. Mhm.
Ich würde noch mal ganz kurz einhaken wollen zu dem Post und eine ganz wichtige Sache noch. Wann habt ihr angefangen, das einzuführen und wie lange hat es wirklich gedauert, bis du gesagt hast, wir haben jetzt ein Produkt, mit dem man gut arbeiten kann?
Also, wenn man jetzt diese ganzen Vorerfahrungen mitzählt, bestimmt 5 Jahre oder 4. Wenn man jetzt mitzählt, ab dem Zeitpunkt, wo wir uns haben beraten lassen, dann sind es ungefähr jetzt 2 oder 3 Jahre. Also vor Corona, da müssen es 3 jetzt gewesen sein. Also wir sind vor Corona angefangen und das war natürlich ein riesen Gamechanger für uns, dass wir das alles schon hatten. Als Corona kam, konnte jeder entspannt von zu Hause seine Projekte mit einsehen und wir konnten alle erreichen, egal von welchem Platz aus. Das muss dann ja schon 3 Jahre her, also vor 3 Jahren. Ungefähr.
Okay, perfekt. Das finde ich halt super interessant, dass du das auch so beschreibst, dass das halt wirklich ein Prozess ist. Und ich will nochmal auf den Post zurückgehen, weil du hast eine Sache geschrieben, du hast da deinen Post auch eingeteilt mit dem Learning. Das fand ich super interessant, dass du gesagt hast, du musst ein starkes Team aufstellen, gerne auch mit Kritikern. Weil ich glaube, dass das natürlich ein Thema ist, was ganz viele vergessen. Ja, man will ja sein Thema am liebsten durchdrücken. Und du hast das ja wahrscheinlich nicht ganz umsonst erwähnt. Wie war denn das so, mit den Kritikern zu arbeiten und was hat das dem Projekt auch gebracht?
Also ich habe mir angewöhnt, Kritiker in jedes Projektteam mit aufzunehmen, die Idee nicht gut finden. Nicht gut finden nicht, sondern die dem kritisch gegenüberstehen, weil die brauchst du, damit du einfach Risikomanagement betreiben kannst. Das ist so, weil man darf nicht zu naiv an Sachen rangehen und Kritiker haben meist einen klareren Verstand und sind nicht so euphorisch wie ich, weil ich manchmal auch sehr euphorisch bin, Sachen ausblende und dann brauche ich Leute auch an meiner Seite, die mal den schwarzen Hut aufsetzen oder die Hürden eher sehen oder auf Sachen aufmerksam machen, die passieren könnten. Und das kann man dann proaktiv in die Strategie auch mit einbauen, ne? Im Sinne von, okay, wenn die und also zum Beispiel, man braucht, dann waren einige kritische Einwände, du brauchst ja dann einen extra Monitor, wenn du das und das nochmal mitmachen willst oder was, dann bräuchte man aber auch eine Webcam, dann bräuchte man aber auch das und, oder, ne, also im Prinzip, da waren so viele Sachen, wo wir gesagt haben, oder wo ich da nie drauf gekommen wäre, durch so ein paar kritischere Stimmen. Oder beispielsweise die Mitarbeiter, die schon lange dabei sind, dass die, also wir haben viel geschult, das war auch ein Punkt aus den Kritikgesprächen, dass man die schulen muss in kleinen Gruppen und nicht eben eine Ansage, sondern man muss die wirklich nehmen, die Leute, und in kleinen Gruppen schulen. Und ich habe die ersten Schulungen gemacht und dann die, die ich geschult habe, haben weiter geschult. Also das heißt, und so ist das immer, hat sich das verteilt, dass ich im Prinzip kaum noch was damit zu tun hatte. Und ich habe mir auch die Kritiker genommen und die haben dann geschult, weil die dann auch eine höhere Aussagekraft in dem Moment haben, weil das ist ja auch unter Kollegen, weißt du ja genau, da gibt es ja auch, ne, auf wen man eher hört. Und der, klar, der Chef kann das natürlich sagen, aber es ist, man darf das nicht unterschätzen, die Rollen auch im Team untereinander. Und wenn dann irgendwann gesagt wird, wie, warum weißt du das nicht, du musst doch ins Intranet gucken und das kommt von einem Kollegen und nicht von mir, ist das um einiges besser, glaube ich, als wenn ich das immer nur sage.
Du hast vorhin noch gesagt, ihr habt eure ganze Arbeitsweise geändert. Du hast es gerade so fallen lassen, Sprints, ja, also das heißt, ihr habt wirklich auch, also Technologie, das ist ja einmal der Invest in Technologie, Befähigung der Mitarbeitenden, das hast du gerade auch schön gesagt, da habt ihr Schulung gemacht, kleine Sessions, wirklich alle abgeholt, aber die Technologie ist ja auch nur ein, sage ich jetzt mal, Vehikel, um halt in eine moderne Arbeitsweise reinzukommen. Und wenn du sagst, ihr macht Sprints, das heißt, ihr nutzt Scrum oder wie arbeitet ihr dort mit den Sprints?
Genau, also diese ganzen Techniken habe ich damals im Studium auch mal gelernt. Ich glaube, ich habe mir so ein, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, ob jetzt diese oder wie die Methode genau heißt, aber wir haben es halt so, jeder arbeitet auch anders mit den Projekten, weil einige machen wir über die ERP-Software und die internen Projekte eher über den Planner. Also ich für mich kann nur sagen, ich habe jeden Tag verschiedene Sprint-Meetings, ob das jetzt Projektarbeiten sind, die ich mir dann eingeplant habe oder ob am nächsten Tag sind es dann Aufgaben, einfach nur Aufgaben in einer Abteilung. Also ich habe verschiedene Tage. Also das heißt zum Beispiel, wenn Dienstag mein HR-Tag ist, wo ich alle Personalsachen mache, ist Mittwoch zum Beispiel mein Marketing und digital, also für digitale Projekte und Marketing, und dann habe ich dann 3 Sprints hintereinander zum Beispiel und dann teilen wir die Aufgaben wieder neu aus. Also eigentlich besteht meine Woche 3 Tagen wirklich nur aus Sprint-Meetings, kann man sagen, und aus Kick-Offs und aus Follow-Ups und die anderen beiden Tage sind frei zum Abarbeiten, ne? Dann, weil ich habe ja selbst auch Aufgaben, die ich machen muss für die Projekte und Personalgespräche. Genau, und dann ermöglicht auch, dass du das flexibel dir ein bisschen einteilen kannst, auch teilweise von zu Hause, und auch abends Tickets beantworten kannst, wenn die Kinder im Bett sind. Genau.
Cool. Aber das heißt, das muss ja so eine Organisation lernen, auch dass du dann abends darauf antworten kannst. Das bedeutet ja auch, dass ihr eine Art Asynchronität als Organisation gerade implementiert und lernt. Also das merken wir zum Beispiel auch, wenn man jetzt sagen kann oder unterstellen kann, ihr seid ja eine Tech-Bude, aber grundsätzlich jetzt wirklich, also hardcore asynchron zu arbeiten, das ist schon eine neue Challenge, die wir auch die letzten Wochen, Monate massiv versuchen umzusetzen, also quasi ohne physikalisches Meeting wirklich asynchron zu Ergebnissen kommen. Und das funktioniert erstaunlicherweise ganz gut, wenn sich alle drauf einlassen. Aber es ist halt wichtig zu verstehen, dass das Tool halt nicht die Lösung ist. Also du musst halt die Menschen abholen.
Richtig, also man muss Regeln festlegen. Also es ist jetzt unterschiedliche Matrix. Wenn du jetzt innerhalb einer Abteilung Aufgaben im Team besprichst, die nicht projektbezogen sind, sondern einfach innerhalb einer Abteilung immer wieder anfallen, reicht es prinzipiell, sich 2-mal in der Woche zusammenzusetzen und einfach die Ergebnisse zu besprechen. Es sei denn, man muss wirklich daily irgendwas klären. Und im Projektmanagement ist das noch was anderes, wenn du neue Projekte irgendwie einführst, zum Beispiel eine Kundenbindungs-App oder was auch immer, also wirklich mit einem neuen Innovationscharakter, dann reicht es, wenn du alle 2 Wochen zum Beispiel zusammenkommst und jeder präsentiert da seine Ergebnisse. Wichtig ist nur, dass jeder vorbereitet ist, finde ich. Und man kann seine Ergebnisse in seine Tickets reinbringen und somit ist es aus dem Kopf und dann braucht man auch nicht die ganze Zeit hin und her. Aber da sage ich auch mal wieder, Achtung, auf die Art der Arbeit kommt es an. Ich bin viel im strategischen Bereich unterwegs, aber ich weiß, viele könnten das in meinem Betrieb so nicht ausleben, weil die operativ ganz doll eingespannt sind. Also so muss jeder für sich eben gucken, was für ein Kommunikationsfluss da gefragt ist. Und die Regeln müssen festgelegt werden, genau. Also nee, das Tool ist nur Mittel zum Zweck, aber es, genau, das Drumherum ist genauso wichtig, dass man das einmal festlegt, beschließt und genau, ja.
Cool, alright. Und da es um Menschen geht, machen wir einmal unseren kurzen Werbebreak, würde ich sagen, Ronny, oder? Wir haben ja das letzte Mal angefangen mit Werbung für die K5-Konferenz. Und die K5 findet statt in Berlin vom 20. bis 21. Juni im Estrel. K5 ist die Future Retail Konferenz, das Gipfeltreffen des E-Commerce. Und auch die stehen natürlich momentan in speziellen Zeiten da. Deshalb ist das unter dem Motto Black Ocean, erfolgreich handeln in unsicheren Zeiten. Und Black Ocean soll quasi darstellen, dass der schwarze Ozean, wo man gar nicht so richtig sieht, was unter einem ist, also dass es dunkel ist und dass wir Untiefen haben, die wir vielleicht auch gar nicht sehen können. Aber es nützt ja nichts, wir müssen da alle durch und wir werden vor Ort sein, vermutlich sogar einen Live-Podcast aufnehmen, da freue ich mich schon drauf. Und mit dem Rabattcode WineTime10, also 10, gibt es dann auch noch 10% auf die Tickets. Und ein weiteres Event, Ronny, am 15. Juni unsere Ionda Workstyles-Konferenz.
Genau, richtig. Unsere Ionda Workstyles Conference, auf der wir oder die unter dem Motto 365 Grad läuft. Also das heißt, wir wollen euch da einfach das Thema modernes Arbeiten nochmal näher bringen. Und ja, wir waren da letztes Jahr schon sehr erfolgreich, würde ich mal sagen, in unserer Workstyles Conference und freuen uns natürlich, wenn ihr auch diesmal wieder dabei seid. Wir packen euch beides auch wieder in die Shownotes mit rein. Ganz wichtig noch ganz kurz für die K5-Messe, ihr bekommt unter dem Code WineTime10 natürlich auch Rabatt, wenn ihr die Tickets da kauft. Genau, und es gibt hier sehr, sehr coole Speaker und Speakerinnen. Und zwar haben wir einmal die Tina Müller von Former Group CEO und Member Supervisory Board bei Douglas, den Christoph Werner, Vorsitzender der Geschäftsführung bei DM Drogeriemarkt und Florian Bankolai, Executive Vice President bei Bosch. Also da kommt ganz schön viel auf euch zu. Und wie gesagt, auch bei uns, bei unserer eigenen Workstyles Conference, haben wir coole Speaker dabei, die wir natürlich auch, wir selber sind auch dabei und zeigen da das ein oder andere und ja, gehen tiefer ein auf die Arbeit und wie man New Work auch einführen kann. Und deswegen passt das auch ganz schön, was Merle heute alles so gesagt hat.
Cool, dann Werbung Ende. Und du hast vorhin noch gesagt, diese App-Fähigkeit und das hattest du bei deinem WordPress-Experiment sozusagen nicht so ganz beachtet. Was ist da denn das Wichtige dabei? Also Firmenhandy habe ich gerade schon gehört, dass die Apps verfügbar sind.
Ja, also erstmal die technische Ausstattung, die Sicherheitsmaßnahmen, dass jeder da irgendwo gleich behandelt wird. Das ist natürlich nicht immer so einfach. Man muss halt gucken auf die Art der Arbeit, wer in welchem Genre arbeitet. Das ist ja in vielen Unternehmensgruppen ganz, ganz unterschiedlich. Man muss gucken, was halt Sinn macht, aber der Rahmen muss gesteckt sein. Also zum Beispiel, wenn du dich anmeldest auf dem Firmenhandy, dass es mit einer Zwei-Faktor-Anmeldung funktioniert und dass die betriebsinternen Infos, die ja nun mal im Intranet stehen, auch gerechtfertigt sind. Also das heißt, dass derjenige sie auch wirklich auf dem Handy gucken darf und auch eine Vertraulichkeitserklärung unterschreiben muss. Genau, also da gibt es verschiedene Sicherheitsmaßnahmen, die man machen kann. Und auch nicht jeder darf das auf dem Handy bei uns gucken, weil die meisten haben die Möglichkeit, am PC das zu machen. Logischerweise, es ist sogar, ja, was heißt verpflichtend, einmal am Tag reinzugucken. Mittlerweile brauche ich da nicht mehr von Pflicht sprechen, weil jeder hat Angst, etwas zu verpassen, wenn man nicht einmal am Tag mal eben reinguckt. Weil manchmal auch Aktionen darüber laufen und die sind dann einfach weg, ne? So habe ich das am Anfang nämlich auch getriggert. Genau, und genau, deswegen macht es halt nicht für jeden Sinn, auf dem Handy das zu haben. Also nur da, wo es wirklich muss, weil die im Prinzip das sonst nicht mitbekommen würden. Ne? Genau.
Okay, das heißt, jeder hat individuelle Zugangsmöglichkeiten. Der eine eher mobile, der andere am Rechner. Okay, cool. Und selbstzerstörende E-Mails oder was hast du jetzt gerade? Also das war so geheimagentmäßig. Informationen, die dann nur für eine gewisse Zeit zur Verfügung stehen. Ich habe jetzt gerade so eine James-Bond-Szene im Kopf, diese
Ja,
Nachricht von der Funktion alleine.
ich lasse dir diese Szene einfach im Kopf. Lass uns das so behalten einfach. Ich finde das gut. Es geht dann in der Luft auf. Nein, also, nee, klar müssen Sicherheitsvorkehrungen dann getroffen werden, ne? Das ist so klar.
Super spannend. Ich muss auch noch einmal ganz kurz was. Ich habe auf deinem Profil, auf deinem LinkedIn-Profil, einen ganz tollen Spruch gefunden. Und zwar gibt es ja immer ganz viele, die in ihren Infoboxen da wahnsinnig was reinschreiben, was sie alles schon gemacht haben und sowas. Und Merle, du hast einfach nur drinstehen, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und
Das stimmt.
das finde ich mega. Wie kommt es denn dazu? Ist das so dein Leitspruch auch in deinem Leben?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass man eine gewisse Leidenschaft in sich tragen muss, um, ja, um andere zu überzeugen und um sich zu überzeugen. Also das heißt, alles, was du tust, musst du mit einer gewissen Passion machen. Also im Business, zu Hause, privat. Wenn du da nicht richtig hinterstehst, dann kannst du auch nicht andere damit begeistern. Und ja, das ist eigentlich mein Leitfaden. Ja, ich habe auch viel Feuer da in mir für bestimmte Themen, nicht für alle. Und man muss sich selbst authentisch bleiben. Also ich habe beispielsweise jetzt in meinem Sprecherjahr, ich bin ja bei den IHK Wirtschaftsunion im Vorstand und jetzt Sprecherin auch dieses Jahr, also erste Vorsitzende, und habe mir mein Sprecherjahr selbst zusammengestellt mit Betriebsbesichtigung und was ich alles den Leuten zeigen will. Also das muss ja der Sprecher immer für das Jahr organisieren. Und ich habe mir damals auch gesagt, als ich das angetreten bin, wenn ich das mache, mache ich es auf meine Art und ich will die Themen stressen und zeigen, die mir wichtig sind, damit ich gewisse Fußspuren hinterlasse und man am Ende des Jahres weiß, was war das für ein Jahr? Also was war Thema? Was nehme ich daraus mit? Weil ich finde nichts Schlimmeres, als so durchzuschlittern. Weißt du, man steht für nichts. Man ist so wie so ein Fisch, der so durchgeht. Und ich mag halt gerne, ja, dass man weiß, womit man es zu tun hat eigentlich. Ja.
Mega cool. Also das fand ich fand den Spruch schon mega cool und deine Ausführungen noch viel besser.
Ja.
Wir haben ja auch immer so einen kleinen privaten Teil dabei, den lassen wir heute, also lassen wir eigentlich immer weg, wenn wir Gäste dabei haben, aber ich würde bei dir gerne mal, weil ich dein Profil so wahnsinnig interessant finde, was du schon alles gemacht hast in deinem Leben, das finde ich mega und gefühlt hat dein Tag irgendwie mehr Stunden als die meisten anderen Tage, aber das ist ja nicht so, nee. Sondern
du bist manchmal halt herrscht einfach das reinste Chaos, du.
Aber du bist halt einfach unfassbar zielstrebig, ne? Und das hat ja schon irgendwie so in deinen Ausbildungen, habe ich gesehen, angefangen, ne? Du warst ja auch mal längere Zeit in Spanien, meine ich, oder? Und dann auch in den Niederlanden. Vielleicht magst du da noch kurz was zu sagen, warum du den Weg gewählt hast, auch im Ausland zu studieren.
Wow, das ist schon so lange her, das stimmt. Ich habe mich nie dazu berufen gefühlt, tatsächlich hier jetzt im Umkreis was zu machen, weil ich immer schon den Freiheitsdrang hatte, mal rauszukommen. Meine Mutter ist Fremdsprachenkorrespondentin, die hat auch lange im Ausland gelebt, in Spanien, Griechenland, das kommt natürlich auch daher so ein bisschen. Bin aber bei meinem Vater groß geworden, hier im Ostfriesland, und ich glaube, ich habe beides in mir, ne? Also dieses Bodenständige, aber auch das mal rauskommen in die Welt. Und nach meiner Ausbildung damals, ich hatte Speditionskauffrau gelernt, habe ich gesagt, jetzt muss ich mal was anderes entdecken. Bin dann auf Malta eine Zeit gewesen und in Barcelona, habe ein Cambridge-Examen gemacht und da hat es einfach nochmal so ein bisschen Klick gemacht. Man muss kämpfen für die Dinge, die einem, wo man hin möchte, da muss man auch was für tun. Von nichts kommt halt nichts. Und je mehr du dann natürlich deine Erfolgserlebnisse hast, desto mehr möchtest du darauf aufbauen und die Meilensteine formen sich. Danach habe ich dann erst mein Abitur nachgeholt, habe ich vorher gar nicht gemacht. Habe ich mein Abitur nachgeholt und bin dann ins Ausland zum Studieren und bin dann erst in Holland gelandet, weil die Kurse da einfach spannender für mich waren. Ich wollte international studieren, IBL, und wollte auch auf verschiedenen Sprachen studieren. Das heißt, in meinen Jahrgängen waren Leute, die sind fünfsprachig aufgewachsen zum Teil. Und ich war dann irgendwann mit Spanisch, Holländisch, Englisch und Deutsch viersprachig unterwegs, habe auch die ganzen Kurse auf den jeweiligen Sprachen belegt. Mussten wir auch, es war verpflichtend. Ja, und da musstest du halt auch in die Länder ziehen und dann deine Schwerpunkte da an den Universitäten ausleben, ne? Und das habe ich auch gemacht. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Das waren unglaubliche Grenzen. Aber ich glaube, ich brauche das auch, die gewisse Herausforderung immer wieder. Ich habe das auch so in mir, dass ich das immer selbst für mich rausfinden muss, wie weit kann ich gehen und wie kann ich die Grenze überwinden. Und das war echt heftig in Südspanien, in Cordoba war es richtig schwierig, weil ich davor, also ich habe in Madrid gelebt und in Cordoba, und in Cordoba sprechen die ein Slang-Spanisch. Das ist wie bayerisch. Und dann kommst du da an mit einem okayen Spanisch, du denkst, du sprichst gut, und dann bist du da in der Uni und denkst, oh mein Gott, ich habe kein Wort verstanden. Die haben so genuschelt und die halben Sätze und Wörter verschluckt, und ich dachte, wie soll ich jetzt hier, ich hatte auch Masterkurse zum Teil, Soziologie, Anthropologie, Business-Kreativität, wie soll ich das jetzt hinkriegen? Aber und da ist es auch wieder die Herausforderung, man kann es schaffen. Man muss dann sich Zeitschriften mein Weg war über Zeitschriften, über die Leute vor Ort kennenlernen und damit ins Bett gehen und spanische Sachen sich angucken. Und irgendwann hat man es drauf gehabt. Und als ich dann nach Madrid kam, war es super easy, weil da war Castellano-Spanisch. Und genau. Und dann in Holland habe ich später gearbeitet, noch eine Zeit, bis mein Vater dann irgendwann sagte, hier, die Firma ich habe eigentlich nur dich als meine Tochter und möchtest du vielleicht irgendwann hier einsteigen? Ich hatte gerade ein Jobangebot in Holland bekommen und wurde ja auch darauf ausgebildet, irgendwie in großen Konzernen zu arbeiten. Und in Holland haben sie mir eine Stelle angeboten, dass ich den lateinamerikanischen Markt bekomme für Trade, also Export-Import. Und hatte denen als meine Bachelor-These ein negatives Ergebnis präsentiert. Also ich hatte denen von etwas abgeraten. Das fanden die dann so gut, dass die gesagt haben, die müssen wir behalten. Und ja, dann kam mein Vater gleichzeitig und damals waren wir, glaube ich, 80 Mitarbeiter und er hat mich gefragt, ob ich dann zurückkomme. Und ja, dann habe ich lange überlegt, auch damals mit Alex, mit meinem Mann zusammen, machen wir das, weil es ist ja auch immer eine gemeinsame Entscheidung, was man dann macht. Wir waren schon verlobt zu dem Zeitpunkt. Genau. Und dann haben wir uns für die Heimat entschieden. Und das, was ich zu meinem Vater nur gesagt habe, ich möchte nicht eine Kopie von dir werden, sondern du musst mich auch meinen eigenen Weg hier finden lassen in der Firma mit meinen Schwerpunkten. Und dann kann ich, also ich will auch den Wert reinbringen und nicht einfach nur deine Tochter irgendwie sein. Und das war mir wichtig und das hat aber auch geklappt. Ist schon 11 Jahre her
So
mittlerweile.
würde ich dich jetzt auch einschätzen nach den 40 Minuten, dass du da auch dein Fußabdruck dann hinterlässt.
Ja.
Allerdings ist natürlich also Spanien und Ostfriesland vom Wetter her natürlich nicht so geil, ne?
Ja, nee. Ich vermisse Spanien ganz oft, glaub mal. Also bisher bin ich jedes Jahr wieder da gewesen. Ich habe auch irgendwann eine Wohnung da. Ich weiß das. Ich fühle mich da sehr connected zu dem Land und den
Ja.
Leuten und alles, die Musik, Sprache, Kultur.
Ja, sehr cool. Ja, und ist ja durch Remote Work und hybrides Arbeiten auch vielleicht gar
Ja.
nicht so fern mittlerweile mehr, ne? Dass man da einfach
Mittlerweile
vor
ist
Ort sein kann.
Workation ein Thema, New Work
Ja.
Modelle. Wenn man da, ich könnte mir wirklich vorstellen, mit einer Wohnung da und man würde da auch mit den Kindern in den Ferien öfter sein und kann von da aus dann einfach normal sich abteilen und also abwechseln und der eine arbeitet da mal. Also ich weiß noch nicht wie, aber es ist auf jeden Fall eine Vision, dass man das irgendwann macht.
Sehr gut. Wir brauchen einen Co-Living Space in Spanien, damit wir mit
Ja.
Kinderbetreuung und allem drum
Ja.
und dran.
Es war mal ganz lustig. Ich war die Latina Rubia. Es hätte keiner erwartet, dass ich Spanisch kann. Und dann haben die, ich habe teilweise auch dann immer so, das war interessant in den Metros, wenn die dann so geschnattert haben und ich war überall immer, habe ich alles mitbekommen, wie so ein kleiner Spion. Ja, das ist aber auch heute noch so. Ich spreche nicht mehr perfekt, das ist auch so. Klar, man verlernt natürlich einiges, aber intuitiv, also intuitiv weiß ich noch alles. Und es ist einfach noch da.
Cool, sehr gut. Ja, spannend. Also ich glaube, was wir mitbekommen, dass auch regionale Kunden, also ich sag mal, Ostfriesland ist ja auch ein Haufen für sich. Also wir Ostfriesen unter uns, das kennt hier Ronny ja nicht so, aber so hat ja jede Region irgendwie seine Parts. Und ich glaube, was wichtig ist, dass wir müssen halt einfach anfangen, ne? Und aufstehen, wenn es mal nicht geklappt hat. Das finde ich ganz gut aus deinem Posting heraus. Dass man auch mal was ausprobieren muss und auch riskieren darf als Team und auch die Kritiker mit reinnehmen. Das ist so ein Learning, was ich jetzt habe. Bin ich jetzt auch ganz ehrlich, weiß ich gar nicht, ob wir das so machen. Also ist natürlich auch Komfortzone zu 100% verlassen, Kritiker mit reinzunehmen. Wie Ronny das gerade schon gesagt hat, man will ja eigentlich eher so seinen Plan durchziehen. Aber das sind nachher natürlich auch diejenigen, die sich dann, wenn du sie überzeugt hast, vorne hinstellen und deine Mission verbreiten, ne? Also die größten Kritiker sind danach dann auch
Ja.
die besten
Genau.
Kommunikationsmittel nachher, wenn du sie überzeugt hast. Ja.
Die beeinflussen das Projekt maßgeblich, auch vor den Kollegen. Das ist so. Und das haben wir auch mit Autos hier gehabt. Wir haben eine riesen Fuhrparkflotte. Und ich weiß, als aus den Feedbackgesprächen kam irgendwann raus, dass die sich auch neue Autos gewünscht haben. Also dass da irgendwie Unzufriedenheit herrschte. Und dann hätte man wie sonst auch einfach Autos irgendwie bestellt und fertig. Und dann haben wir diesmal aber eine Arbeitsgruppe vor ein paar Jahren gebildet und haben die Kritiker mit reingenommen, die die meisten Beschwerdepunkte hatten. Und die haben dann tatsächlich System ausgearbeitet, was wirklich auch mit, jetzt nicht nur Arbeitssicherheit, sondern auch nach Logik und das war am Ende so gut, wie gesagt, da wären wir so nicht drauf gekommen, ne? Und das ist echt, ich glaube, das ist auch ein wichtiges Learning, wirklich Kritiker als wirklich wertvoll im Projektmanagement zu sehen. Und das darf nur nicht jammern sein, das bin ich allergisch drauf, aber konstruktive Kritik finde ich immer gut.
Das finde ich gut. Ronny, hau mal so ein Abschlussding raus, dass Merle nochmal ein Statement rausbringt. Was ist noch wichtig für alle Zuhörenden da draußen im New Work-Umfeld?
Ja, also was mich brennend interessiert, ist tatsächlich, ob du dir in deiner ganzen Zeit irgendwelche Methoden oder so angeeignet hast, um eben diese ganzen Sachen tatsächlich unter einen Hut zu bringen. Weil das ist ja schon, also ich habe in der Vorbereitung zu Björn gesagt, dass er extrem fleißig, was Merle da alles so macht, ja. Und also ja, du machst ja einfach ganz viel. Und ich glaube, also zumindest im LinkedIn-Profil steht ja auch, dass du eigentlich auch noch CEO noch von einer Immobilienfirma bist, ne? Parallel, glaube ich. Und deswegen, das würde
Ja.
mich, glaube ich, einfach mal interessieren, wie du das so machst, wie du es schaffst, das alles unter einen Hut zu kriegen, ob du dir da, wie gesagt, irgendwelche Sachen angeeignet hast.
Erstmal Unterstützung, also ganz viel aufteilen, auf starke Säulen, nie alles alleine schaffen wollen, das ist ganz wichtig. Ich habe mir Assistenten überall rangezogen, die mir ganz viel abnehmen, zum Teil selbst ausgebildete Studenten oder Mitarbeiter oder Mitarbeitende, wie ihr sagt, die sich wirklich über viele Jahre hier bewiesen und hochgearbeitet haben und sich auch mein Vertrauen erarbeitet haben, die dann Verantwortung von mir auch bekommen haben. Aber auch privat wichtig, dass man an einem Strang zieht und sich auch da aufteilt. Und die Immobilien, das stimmt, da haben wir auch ein paar angeschafft in den letzten Jahren, aber auch da immer so ein bisschen nach Fähigkeit gucken, wer kann was besser. Zum Beispiel der eine kann besser Verhandlungen führen, der andere kann besser Mieter suchen. Man muss sich immer aufteilen und nicht alles alleine schaffen wollen. Und ansonsten ich bin so ein Strukturfan. Also ich muss bestimmte Tage und Slots haben für bestimmte Sachen. Ich kann nicht spontan. Deswegen sind meine Wochen auch immer 3, 4 Wochen im Voraus dicht. Da bleibt nicht viel Platz für spontane Sachen eigentlich. Das ist manchmal auch traurig. Aber so lässt sich das gut verbinden. Und es ist auch nicht immer alles viel. Also jetzt zum Beispiel jetzt Arbeitsgericht 2-mal im Jahr oder 3-mal im Jahr, das ist okay. Oder Landkreis, das ist dann eine Phase viel und dann wieder wenig. Und so gucke ich dann, dass ich dann das nicht alles auf einmal lege, sondern das immer so passt, wie es sich richtig anfühlt, ne? Also es darf nicht in Stress ausarten, dann muss man aufhören, glaube ich, oder auf seinen Bauch hören, dass das zu viel jetzt ist. Das habe ich auch schon mal gehabt, ne? Habe ich auch schon gesagt, mich nervt das jetzt alles und ich will das nicht mehr. Da habe ich auch 2, 3 Ehrenamtsjobs abgelegt und da muss man immer reflektieren, glaube ich, ja, was sich, dass sich das noch gut anfühlt, ne? Genau.
Also ich finde das mega spannend, muss ich wirklich sagen. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden und ganz, ganz viele Fragen stellen. Aber wir sind auch schon bei 46 Minuten
Ja,
und
ich weiß.
ich glaube, es ist wirklich mega spannend, was du gesagt hast. Einerseits zu den ganzen Projekten, die ihr macht, aber auch zu dem privaten Teil. Ich hoffe, ich habe dich damit nicht überfahren, dich da einfach
Nein,
schon
alles
zu
gut.
befragen.
Nee.
Genau, und also ich glaube, ein was kann man sagen, was in deiner Info steht, das verkörperst du auf jeden Fall. Also in dir brennt, was du in anderen entzünden willst. Und
Wenn du das sagst.
das finde ich mega. Also wirklich, es war eine richtig coole Folge, hat mir super viel Spaß gemacht. Und ja, dementsprechend hoffe ich, dass die Zuschauer oder Zuhörer das genauso empfinden und freue mich dann auch auf nächste Woche. Ich wünsche dir alles, alles Gute, Merle. Und vielleicht sieht man
Danke.
sich ja mal, wenn ich auch in Emden bin. Genau.
Sehr gern. Hat mir auch Spaß gemacht.
Cool. Danke, Merle. Hab einen schönen Tag.
Danke, Dito.
Ciao. Tschüss.
Ciao.